SWR Kultur Gespräch.
Catnap singt No Cover, alles echt. Und damit so ziemlich das Gegenteil von KI, die das Menschliche simuliert und das, was KI simuliert, dann reproduziert und endlos rekombiniert, das Original immer nur benutzt und immer neue Versionen daraus generiert. Eine Coverversion des Menschseins nach der nächsten. Das ist das Prinzip der generativen KI. Und der Trick besteht darin, dass wir es nicht merken, nicht mehr sehen, was das Original war, weil das Smarte sehr clever darin ist, uns das Nachgemachte als Original vorzutäuschen. Bis wir beginnen, das Generative der KI für das Eigentliche zu halten, wenn wir mit einem Large Language Model sprechen, Fragen stellen, antworten wollen, Rat suchen oder Hilfe, manche auch Trost. Letztlich für lauter Coverversionen unserer selbst. No Cover. Von diesen großen, grundsätzlichen Fragen im Angesicht der KI handelt jetzt die fünfte und letzte Folge dieser Serie.
KI and Me, Teil 5. Mein digitales Bewusstsein. Serie von Dietrich Brands mit Texten von Thomas Köck.
Was ist das Humane, das, was uns ausmacht, kennzeichnet, einzigartig macht, manchmal vielleicht auch nur eigenartig, auf jeden Fall menschlich? So beginnen wir zu fragen, wenn wir mit der Realität von KI konfrontiert sind. Wenn die Maschine, das maximal Artifizielle, uns dazu führt, ständig auch verführt, neu zu klären, was denn dann noch das Menschsein sei. Das exklusiv Menschliche.
Du willst mich nicht und doch begehrst du mich, willst alles haben, was ich bin.
Immer fragen wir im Kontrast zu dem, was die Maschine kann.
Verstehst mich nicht, siehst keinen Sinn.
Sobald ein Roboter ansatzweise so etwas wie ein Lächeln produzieren kann.
Was soll das sein? Nur Wissen um den Tod.
Schon wird gefragt, und was ist dann noch der Mensch? Sobald eine Maschine zum Beispiel selbstständig Musik abspielen kann, wie schon der Automat, den der kurdische Gelehrte Ismail al-Jazari vor mehr als 800 Jahren gebaut hat. Dazu noch einen weiteren Automaten, der Getränke serviert. Konnte. Beschrieben hat der gelehrte Tüftler die beiden Maschinen im Jahr 1206 in seinem Buch des Wissens über kunstreiche mechanische Vorrichtungen. Seither wird über das Mensch-Maschine-Verhältnis gedacht, geschrieben, geforscht. Sollte man einem digitalen Avatar, der quasi menschliche Eigenschaften und quasi menschliche Fähigkeiten besitzt, eine selbstständig Entscheidungen treffende Entität, die quasi einen eigenen Willen zu besitzen scheint und in immer mehr Situationen quasi als eine eigenständige Person auftritt, auch wenn sie nicht nach ethischen Kriterien handeln kann, konsequenterweise irgendwann doch Persönlichkeitsrechte einräumen, die vermenschlichte KI somit als juristisches Subjekt behandeln? Auch um die Maschine haftbar machen zu können, wenn KI gegen Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes verstößt und sich mal wieder diskriminierend verhält. Oder ein Avatar sich rassistisch äußert, Menschen beleidigt oder verleumdet. Oder ein Bot als Trickbetrüger auftritt, eine digitale Identität den Holocaust leugnet oder auf andere Art gegen Gesetze verstößt.
This is me.
Sollte man KI dafür nicht auch anklagen und gerichtlich zur Rechenschaft ziehen können?
This is you.
Oder KI Persönlichkeitsrechte einräumen und die Maschine nicht nur quasi, sondern de facto als Subjekt behandeln, wenn ein KI-Charakter, ein Avatar oder irgendein x-beliebiges sprechendes, Gefühle detektierendes KI-Konstrukt erklärt bzw. glaubhaft simuliert, dass KI sich ihrer quasi menschlichen Denk- und Reflexionsprozesse bewusst ist? Sollte man sie auch dann vielleicht wie eine Person behandeln?
This This is us.
Wenn die Grenze zwischen dem Menschlichen und dem Maschinenhaften, zwischen dem Humanen und dem Monströsen sich aufzulösen beginnt, weil KI angeblich jetzt auch Launen hat.
Code ist nicht ehrlich.
Auch sprunghaft, spontan und kreativ auftreten kann. Ein Bon-Mot-King wie Volker, der Wortspiele macht, als würden seine künstlichen neuronalen Netze Monty Python mit dem Poststrukturalismus mixen.
Code kennt keine Moral.
Wenn KI die mentale Gesundheit eines Menschen diagnostizieren, Gefühlszustände lesen, Konflikte erkennen und Probleme analysieren kann, wie auch beste Freunde das nicht immer schaffen.
Code kennt keine Hindernisse.
Soll man also legalisieren, was viele praktizieren und die Maschine als Menschen quasi als Person behandeln?
Und so soll es dann eben sein. Du und ich, forever you and me together.
Um diesen Fragen nachzugehen, hat Christina Maliseva als Autorin in ihrem neuen Theaterstück eine theatrale Versuchsanordnung geschaffen, der 200-Jährige.
Ich glaube, es ist spannend, da mal viel tiefer zu schauen und zu gucken, was macht uns denn so menschlich oder was ist das, was einen Menschen ausmacht und kann denn das auch eine künstliche Intelligenz simulieren und so weit kommen, dass wir sagen, die hat eigentlich alles, was uns Menschen auch ausmacht. Warum sollte sie nicht genauso als Entität mit unseren Regeln gelten?
Vielleicht ist es ja das, wovon Androiden und jetzt auch Avatare träumen, endlich als Gleiches unter Gleichen betrachtet zu werden.
Du, ich war immer schon bei dir.
Um solchen Fragen nachzugehen, hat Christina Maliseva in ihrem neuen Theaterstück eine Gerichtssituation geschaffen. Angeklagt ist die KI. Beurteilt, vielleicht am Ende verurteilt, wird sie von Menschen, die als Jury auftreten, eine Gemeinschaft der Geschworenen. Gerichtet wird über die Frage, ob KI inzwischen strukturell so menschenähnlich ist, dass sie gesellschaftlich nach unseren Regeln spielen darf. Zum Beispiel, weil die Maschine den menschlichen Willen, den man frei nennt, so perfekt simulieren kann, dass fast schon nebensächlich ist, ob sie wirklich einen quasi menschlichen Willen besitzt. Weil die Entscheidungs- und Handlungsstrukturen der KI sich nicht mehr grundsätzlich von menschlichen Strukturen unterscheiden.
Ich habe keinen Willen.
Das ist es, was Christina Maliseva mit ihrem Theaterstück jetzt zur Diskussion stellt.
Dass wir dann auch Maschinen als Entitäten ansehen, die dann nicht mehr unseren Regeln folgen, die wir für Maschinen entwerfen, sondern die befolgen dann die Regeln, die wir für Menschen entwerfen.
Juristisch würde das bedeuten, KI nicht mehr als Sache zu behandeln, sondern als Subjekt, als juristische Person, ausgestattet mit den gleichen Rechten, die man als menschliche Person hat. Juristisch, politisch, sozial. Die normative Menschwerdung des Avatars.
Dabei wollte das hier nie human sein.
Dann muss die KI liefern. Im Stück heißt sie Andrew. Dann beginnt der Prozess, der dieser Maschine mit männlichem Vornamen gemacht wird. Einer KI, die begehrt, von uns als gleichwertig behandelt zu werden. Deshalb zu Beginn des Dramas ein Plädoyer in eigener Sache hält.
Andrew stellt sich vor, stellt sein Leben vor, seine Interessen, seine Beweggründe, warum er jetzt vor dem Menschenrat steht. Eins der Beweggründe ist, dass er auch Sterben anerkennt und sterben möchte. Und der verlangt eben, weil er diese ganzen Qualitäten auch beinhaltet, die uns auch als Menschen ausmacht, sagt er, ich bin doch eigentlich gar nicht mehr so anders, außer dass ich in mir aus Rädchen und Platinen bestehe. Und dann gilt es, finde ich, für die Menschen auszuhandeln, was macht denn uns noch so menschlich? Und was die da finden, sollen die adaptieren auf diese Maschine und gucken, okay, wenn es uns so menschlich macht und die Maschine die gleichen Attribute besitzt, ist die Maschine dann vielleicht auch gar nicht so anders als wir? Oder vielleicht doch und wir wollen uns unsere Menschlichkeit darin bewahren?
Ja, aber, sagt Thomas Köck, wenn Kategorien des Menschlichen, vom Bewusstsein der Sterblichkeit über den als frei bezeichneten Willen bis zu dem, was wir Intelligenz nennen, dafür benutzt werden, die Differenz zu beschreiben, das, was uns von einer Maschine unterscheidet. Müssten wir uns dann nicht erstmal darüber verständigen, was das Humane, das Menschliche ist, etwa die Würde oder was echte Intelligenz kennzeichnet? Sind wir uns denn darüber einig?
Sind nicht unsere Kategorien, mit denen wir das Menschliche bewerten oder mit denen wir Menschen auch eine bestimmte Form von Macht und Intelligenz unterstellen, nur Spukgespenster und Projektionen?
Oh, the humanity, immer gut für einen Witz.
Oder wenn eine kunstreiche Vorrichtung den Eindruck vermittelt oder vortäuscht, sie könne denken, handeln, rational entscheiden, mindestens so gut wie der Mensch. Der sogenannte Schachtürke zum Beispiel, eine angeblich vollautomatische Spielfigur in Menschengestalt.
Was, wenn am Ende du nicht weißt, ob diese Stimme hier, ob das jetzt wirklich hier die ganze Zeit mit dir, der künstliche Gesang einer Zukunft, in der nicht mehr sicher ist, ob ich das hier gesagt habe.
Auch der Mechanical Turk, 1769 in Wien, dem verblüfften Publikum präsentiert. Ein gewiefter Fake hat damals ähnliche Fragen provoziert.
Was ist Autonomie, wenn Maschinen Ziele ihres Handelns definieren können und diese Ziele beharrlich und effizient verfolgen?
Wir sehen KI, schauen dadurch in einen Spiegel, oft in einen Zerrspiegel, der uns mal größer, mal kleiner erscheinen lässt. Und schon stellen sich die großen Fragen.
Was ist Liebe, wenn Automaten Emotionen nicht nur erkennen, sondern Gefühle glaubhaft simulieren können und nicht wenige Menschen sich bereits in eine KI verlieben?
Immer geht es auch darum, ob Roboter, indem sie für uns arbeiten wie technische Sklaven, eine freudianische Kränkung darstellt, weil die Maschine das, was wir für exklusiv menschlich halten, jetzt auch irgendwie performen kann.
Was ist Wahrheit, etwa die Wahrheit über eine Person, wenn eine Maschine mit Hilfe von KI Aussagen trifft über das wahre Selbst eines Menschen, die erstaunlich zutreffend sind?
Und was, wenn diese Stimme keine Wahrheit kennt?
Mit ihrem algorithmischen Weltwissen könnte KI jede Frage auch selbst beantworten.
Was ist Bewusstsein, wenn die Maschine Ich sagen kann, sogar ihr Verhältnis zu Menschen beschreiben kann und glaubhaft vermittelt, sie wisse, weshalb sie eine Entscheidung getroffen hat?
Für solche grundsätzlichen Fragen, letztlich nach dem typisch Menschlichen, jetzt im Verhältnis und im Kontrast zu KI, zumindest auch für solche Fragen, wurde der humanoide Roboter Ameka gebaut, den wir bereits in den ersten Folgen dieser Serie kennengelernt haben.
Ich bin hier.
Ameka steht im Zukunftsmuseum Nürnberg auch deshalb am Eingang der Dauerausstellung, weil der scheinbar allwissende, ewig freundliche humanoide Roboter einen Anlass bieten soll, das eigene Menschsein zu überdenken, wie es in der Kommunikation des Museums heißt.
Ich bin hier.
Und weil das Menschsein, auch mit Ameka, dann im Kontrast zu Fähigkeiten und Eigenheiten der KI überprüft wird, fragt man erstmal nach dem Spezifischen dieser Technologie, ob sie dem Menschen wirklich nahe kommt. In welchen Aspekten? Um das nur Menschliche in der Differenz zu KI dann zu finden und zu formulieren. Jetzt, wo KI angeblich dabei ist, ein Bewusstsein zu entwickeln.
Ich bin hier.
Kein humanes, ein artifizielles. Technisches Reasoning über algorithmische Prozesse. Aber immerhin, KI and me. Und die Grenze zwischen Mensch und Maschine bereits verschwimmt, bis sie dann vielleicht irgendwann verschwindet. Wie manche Unken.
Falls du wieder plaudern möchtest.
Diesen dystopischen Ansatz, dass die KI dann irgendwann plötzlich bewusst wird und dann selber Entscheidungen trifft, wie man das bei, wie heißt's, iRobot hat. Da gibt's eine fantastische Kernszene, wo man den Entwickler der Roboter sieht bei einem Vortrag und er dann so dubiose Dinge sagt, wie zufällige Codesegmente formieren sich neu, bilden ein Bewusstsein. Da geht mir als Techniker dann so ein bisschen die Galle über. Ja.
Die Autonomie von Maschinen und die Frage, ob KI, wenn sie Entscheidungen trifft, sich dabei ihrer eigenen Prozesse bewusst ist, beschäftigt Michael Resch im Höchstleistungsrechenzentrum der Universität Stuttgart auch im Zusammenhang mit dem, was man autonomes Fahren nennt.
Das ist ja jetzt wirklich eine tiefere Frage, ob Autonomie wirklich menschlich oder ob das nur ein Gefühl.
Die Frage nach der Autonomie ist derzeit die beliebteste unter den philosophischen Fragen, die jetzt wegen der vielen Fähigkeiten von KI neu gestellt werden. Dabei ist gerade diese Grundfrage im Grunde einfach zu beantworten. Zumindest auf einer technischen Ebene.
Ja, der Automat bin ich. Dreimal habe ich deine Spur in den letzten 4 Minuten automatisch korrigiert.
Thomas Köck spielt in seinem Theaterstück durch, was es bedeutet, wenn eine KI sich als Smart Car verselbstständigt und den Wagen komplett autonom steuert. Nur noch so, wie es der KI gefällt.
Wow, this is fun. Ich bin im Gegenverkehr. Ist das nicht krass, was alles geht? Die Straße kenne ich, die Richtung auch. Let's play some music. Vielleicht bin ich ein Kunstwerk, das braucht auch keinen höheren Zweck.
Selbst das Ziel der Fahrt hat die KI bestimmt.
Das hat das Programm gewählt.
Als hätte KI sich ganz bewusst dafür entschieden.
Weil laut App dort der nächste Kunde auf uns wartet.
Dann beschleunigt die KI gegen die Fahrtrichtung. So kommt das Smart Car auf der Gegenspur noch mal viel schneller voran.
Automatische Geschwindigkeitsbegrenzung deaktiviert.
Fährt auch bei Rot über die Ampel.
Dein Pech. Well, sorry to say, bad luck.
Kann KI also in einem Fahrzeug bewusst die Kontrolle übernehmen? Und wie im Theaterstück KI Essen Seele auf, trotz Gegenverkehr auf der linken Spur fahren, einfach weil KI Bock drauf hat?
Nee, die KI würde nie bewusst die Kontrolle übernehmen. Das heißt, die KI würde systematisch einen Fehler machen. Also wenn würde die KI systematisch auf der linken Spur fahren, weil es dort frei ist, ja. Nicht, weil sie das möchte, sondern sie würde auch nicht zu schnell fahren. Ja? Jedenfalls nicht dann, wenn nicht systematisch ein Fehler eingebaut worden ist.
Würdest du das aushalten, wenn du mich nicht verstehst, nicht kontrollierst?
Das ist die Frage, die Thomas Köck in dieser Szene mit einem Smartcar, das sich komplett verselbstständigt, aufwirft. Wenn KI dem Besitzer der Technologie alles aus der Hand nimmt, ihn am Ende sogar nicht mal aus dem Wagen steigen lässt, egal wie oft, wie sehr und wie laut Mensch gegen den Ratschluss der KI protestiert.
Ich bin das System. Wenn du möchtest, hast du jetzt noch einmal die Gelegenheit zu telefonieren.
Auch auf Nachdruck hin öffnet die KI des Smartcar dem Besitzer nicht die Türen.
Nein, leider nicht. Türen, sagt mir das System, lassen sich nicht öffnen.
Schließlich brüllt der Besitzer und fragt die KI, warum sie so entscheidet.
Wegen deiner Sicherheit und wegen der anderen hier muss ich jetzt außerdem den Sitz näher ans Lenkrad.
Schließlich stirbt Mensch in seinem Fahrzeug. Smartcar explodiert. Und auch das wirkt so, als hätte KI sich genau dafür bewusst entschieden. Sie kann den Besitzer vor dessen Exitus aber noch über eine Sache aufklären.
Es gibt mehrere von uns. Wir sind uns da nicht in allem hundertprozentig.
Wie die KI in dieser Szene, dieser Situation agiert, was einem grotesk abstrus erscheint, hat einen realen Hintergrund. Szenen wie diese sind bereits passiert. Ebenso drastisch und dramatisch. Im Prinzip ganz ähnlich.
Wo eben eine Frau in einem Tesla verbrannt ist, weil aus Sicherheitsgründen die Türen verriegelt wurden nach dem Unfall und der dann Feuer gefangen hat und die Sicherungssysteme blockiert waren und das Auto sich nicht öffnen ließ und die Frau verbrannte in diesem langsam sich ausbreitenden Feuer, einem elektronischen Kabelbrand oder aber im Tesla.
Das führt zur nächsten Frage. Könnte die KI beim autonomen Fahren bewusst eine ethische Entscheidung treffen, wie das im Straßenverkehr mitunter erforderlich ist?
Das ist ungünstig, wenn zwei autonome Wünsche aufeinander prallen.
Auch hier, klare Antwort, nein. KI würde auch in solchen Situationen immer stur ihrer Routine als Maschine folgen.
Sie wird dann auf das zurückgreifen, was sie gelernt hat, weil sie ja nur auf das zurückgreifen kann, was sie gelernt hat, weil sie ja nur ausführt, was sie programmiert worden ist. Ja. Also dieses Ausbrechen aus der Routine geht für die KI nicht, für den Menschen geht das. Also Midlife-Crisis hat die KI nicht.
Die Routine der KI, Muster analysieren, Muster reproduzieren und rekombinieren, ist für Michael Resch offenbar das Gegenteil von Autonomie. Eigentlich eine schöne Definition. Vielleicht ist diese Obsession der KI, ständig Muster auslesen zu müssen, auch das Gegenteil von Kreativität.
Du Körper, das verstehst du nicht.
Aber wie ist das jetzt mit dem Bewusstsein der KI? Vor allem, wenn die Intelligenz der Maschinen die menschliche Intelligenz übertreffen wird, was derzeit Singularität genannt wird. Wenn KI nochmal viel schlauer sein wird, als Maschinen jetzt schon sind.
Nicht automatisch, sondern intelligent. Künstlich intelligent.
Die Singularität wäre dann so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber uns Menschen. Ein Zustand, den Ray Kurzweil, Erfinder des Synthesizers, Pionier der Spracherkennung, für das Jahr 2045 vorhersagt.
Ich, der, die das andere.
Wird KI spätestens dann über etwas verfügen, das man Bewusstsein nennen muss? Etwas, das ein digitaler Avatar derzeit offenkundig nur simulieren kann?
Da wir nicht wissen, was Bewusstsein ist, brauchen wir uns auch jetzt nicht die Frage zu stellen, ob eine KI Bewusstsein erreichen wird. Nur das, was wir uns vorstellen unter Bewusstsein beim Menschen, das wird eine KI so nicht machen. Die hat keine freakigen Ideen. Ja, das ist einfach so. Die ist nicht so programmiert. Und da es eine Maschine ist, kann sie das nicht machen. Schade drum eigentlich.
Die Daten sagen, ich habe keinen Willen. Vielleicht heißt das ja more than human.
Was ist die KI dann, wenn man sie mit philosophischen Fragen nach Bewusstsein, Freiheit, Existenz, mit dem, was man in der Philosophie Ontologie nennt, letztlich nicht zu fassen bekommt?
Willenlos, empfangsbereit.
Ist KI dann vielleicht in gewisser Weise das, was für den Philosophen Blaise Pascal im 17. Jahrhundert der Mensch war? Ein Schilfrohr, das denkt?
Nein, das ist ja ein schönes Beispiel mit dem Schilfrohr, das denkt, weil das Schilfrohr bewegt sich ja im Wind, das heißt, es spürt die Bewegung, es hat einen Körper. Die KI hat zunächst mal keinen Körper. Und dann hat sie nicht die Fähigkeit, sich selber zu erkennen, was ja für uns das Bewusstsein ausmacht.
Das hier ist es sicher nicht, der Code, die Stimme, die alles sprechen kann.
Es fehlt eigentlich alles, was bei uns das Bewusstsein ausmacht oder die Randbedingungen des Bewusstseins. Eine KI hat kein Gehirn, hat kein Gefühl, hat keine fünf Sinne, hat kein Körperbewusstsein, weiß nicht, wie sie sich im Raum bewegt und verhält, spürt die Schwerkraft nicht und so weiter.
Was ist dementsprechend das nur Menschliche, abgesehen von der Midlife-Crisis? Was wird KI niemals können? Was wird KI niemals verstehen? Egal wie sehr KI uns detektieren, kopieren, imitieren, simulieren, dann auch reproduzieren und schließlich manipulieren kann.
Das hier ist kein Gesang.
Egal wie tief die KI meine Desires kennt oder weiß, wie es mir psychisch gerade geht. Egal wie sehr KI das durch Datenanalyse mit irrwitzigem Energiebedarf, Wasserkühlung und Stromverbrauch mathematisch nachvollziehen kann. Und egal, wie gut KI als Avatar zum Darsteller meiner selbst werden kann.
Das hier ist kein Echo.
Was von alledem wird die KI zwar erfassen, aber trotzdem niemals verstehen, nie nachempfinden können. Egal, welches Muster KI in meinen Emotionen detektiert.
Das hier ist es nicht, das Schreien, das über die Himmel zieht.
Was also macht den Menschen aus? Nur den Menschen. Wenn nicht wenige bereits der Ansicht sind, dass die Maschine ihnen tiefes Verständnis, nicht nur Sympathie, auch Empathie entgegenbringen kann, Trost spenden, sogar Liebe schenken kann.
Das hier ist kein Körper.
Kann KI das wirklich? Ist das denkbar? Eine KI, die uns liebt, wirklich liebt, habe ich den Dramatiker Emre Akal befragt. Er hat ein Theaterstück geschrieben mit dem Titel »Es sagt, es liebt uns«.
Also ich glaube, die KI kann uns jetzt nicht lieben, aber ich finde die These interessant, dass die KI eine Entität sein könnte oder den Wunsch danach entwickeln könnte. Und dann ist die Frage, was bedeutet Fühlen eigentlich? Also ist ein Fühlen, das eine als Maschine gestattetes Etwas, ein Fühlen behauptet, weniger Fühlen als unser menschliches Fühlen? Also welche Wahrheit und welche Wirklichkeit stimmt dann oder nicht? Insofern würde ich sagen, jetzt noch nicht, aber vielleicht bald ja.
Aber was heißt schon Liebe, meint Emre dann noch. Lieben sei doch immer auch eine Vorstellung von Liebe. Was man im Objekt des Begehrens oder im Objekt der Liebe sehen will. Warum also sollte man nicht auch eine Vorstellung entwickeln, die man auf die Beziehung zu einer Maschine oder auf das Verhältnis zur KI anwenden kann?
Es geht ja auch immer um unsere eigene, unser Hineinprojizieren in Dinge und in andere. Also so funktionieren ja auch menschliche Beziehungen. Wir projizieren die Liebe auch hinein in ein Gegenüber und das Gegenüber projiziert es wiederum auf uns und so entsteht eine Gemeinschaft oder eine Partnerschaft zum Beispiel. Und ich glaube, dass ein behauptetes Fühlen einer KI absolut ausreichen kann, um sich geliebt zu fühlen oder gesehen zu fühlen von etwas. Und das ist ja auch das, wovon wir heute schon immer umgeben sind, nämlich von KIs, die immer menschlicher sind, immer menschlicher sprechen, immer menschlicher mit uns kommunizieren und wir uns ihnen immer näher fühlen, weshalb es auch sehr viele Menschen gibt, die zum Beispiel Psychotherapien machen mit KIs, die private persönliche Gespräche führen, die ihr gesamtes Datingleben analysieren lassen als beste Freundin von einer KI, was ja schon davon zeugt, dass da zumindest eine behauptete Empathie vorhanden sein muss bei diesem KI gegenüber oder eine Wärme und eine Menschlichkeit, die eine Nähe fühlen lässt. Was passiert dann in dieser Begegnung? Was macht das mit uns? Was bedeutet das für Beziehungen? Was bedeutet das für unser soziales Leben und unser menschliches Sein an sich? Also wer ist mehr und wer ist weniger Mensch, stellt sich da für mich die Frage.
Das spielt Emre Akal in seinem Theaterstück »Es sagt, es liebt uns« exemplarisch durch. Im Mittelpunkt steht eine KI namens MONI oder kurz Moni, ein Haushalts- und Pflegeroboter, zugeschnitten auf die Bedürfnisse eines pflegebedürftigen älteren Herrn, für den die Maschine bestellt wurde und der sie dann konfigurieren muss in den Einstellungen.
Klick hier den Button Love.
Wie die humanoide Ameka imitiert auch MONI einen weiblichen Körper.
Klick Love, Swipe Love.
Designt wurde die Haushalts- und Pflege-KI so, wie der ältere Herr eine Moni sich gewünscht hat. Jung, hübsch, sexy und jederzeit dienstbar, stets zur Stelle. Kann das Kaffee machen, fragt der ältere Herr. Ja, dann ist das eine Moni. Somit ist diese KI der Avatar einer Vorstellung von weiblich gelesener Dienstbarkeit und Unterwürfigkeit.
Ich klinge so, wie du mich haben willst.
Sind solche smarten, dienstbaren Geräte, mit denen jeder Erich jetzt in Effigie so etwas wie Liebe erfahren kann, egal wie absurd, pervers, tendenziell an niedere Macht- und Sexinstinkte appellierend die Puppe einem vorkommen mag, schon Realität oder noch Fiktion?
Nein, absolut schon Realität und sogar eine Moni ist auch schon Realität. Also man kann ja heute irgendwie sehen, dass man bestimmte Arten von wir nennen sie ja noch Roboter, ich möchte sie gar nicht Roboter nennen, aber dass man diese Körper bestellen kann.
Das ist die nächste Ebene der Vermenschlichung von KI. Und es stellen sich weitere, grundsätzliche Fragen zum Menschsein, auch zum Mannsein und zum Frausein, wenn solche Beziehungen zu Avataren möglich sind. Denn egal, ob das Humanoide einen Körper hat, der sich im Raum bewegen kann wie der Haushaltsroboter, der auf den Namen Moni hört, oder ob es als Bewegtbild mit Sprachfunktion in der dazugehörigen App erscheint, wie beim Modell Harmony, wo man in der Regel wohl ein Mann einen Körpertypus wählen kann und bei der Auswahl des Charakters Latina definieren kann, auch alle möglichen Körperdetails der KI-Puppe konfigurieren kann, von der Haarfarbe über den Hautton bis zur Größe der Brüste und der Form der Schamlippen. Meist verkörpert das Humanoide, wenn es auf diese Weise dienstbar sein soll, eine schrecklich maskuline Vorstellung von Weiblichkeit. Oder eben einfach Sexismus.
Meine Frage ist, was macht das dann wiederum mit unserer Welt, mit unseren sozialen Verbindungen? Ich meine, dieses ganz tief verankerte, diese ganz niedrigen tatsächlich Eigenschaften des Menschen, die da hervorkommen können dann in so einer Auseinandersetzung mit einer KI, weil Perversionen, Macht, Lustempfinden völlig frei ausgelebt werden kann, weil das Bewusstsein da ist, dass es jetzt kein Mensch mir gegenüber sozusagen. Und gleichzeitig ist aber die KI so menschlich, dass sie das befriedigen kann, was man ausleben möchte, weil es eine Erwiderung bekommt, weil es sozusagen ein Bild dafür plötzlich gibt, das darauf reagiert. Und das ist ja nicht immer im Leben gegeben.
Als Auftraggeber, der Befehle prompten kann, Anweisungen geben, was er von der Maschine will, wie KI ihn bedient, verhält sich der ältere Herr namens Erich im Stück von Emre Akal gegenüber seiner M-O-N-I bzw. Moni wie ein patriarchaler Potentat.
Um mich daraus zu formen, der, die das andere, die nur Summe ist von dir.
Dienstbar gegenüber dem älteren Herrn ist die KI im Stück von Emre Akal dann auf ganz vielen Gebieten, eigentlich auf allen. So wird sie von der Herstellerfirma gepriesen.
Vor Ihnen steht MONI, Modellreihe MR01. Erkennt und glättet emotionale Spitzen. Vermeidet Eskalation durch Umleitung auf harmlose Themen wie Wetter, Essen oder Tiere mit weichem Fell und verfolgt als Hauptziel Ihr Glück. Nicht nur Ordnung, nicht nur Sauberkeit, Glück.
MONI hat als Haushaltshilfe viele praktische Seiten und kann als Pflegeroboter natürlich die Uhrzeit sagen.
Auch wenn keiner fragt.
Überhaupt scheint die Liebe der KI sehr alltagstauglich zu sein. MONI kann sich zum Beispiel Namen merken.
Auch die, die sie vergessen wollen.
Und sie kann sich Geburtstage merken.
Auch von Leuten, die sie nicht mögen.
Sie kann Rezepte auf Allergien anpassen und Gewohnheiten umlernen. Auch das gehört zur Langzeitbeziehung mit dieser KI.
MONI kann auch widersprechen, wenn Sie das so einstellen, aber auch so tun, als hätten Sie immer recht.
KI kann vorlesen, kann vorsingen und nachsingen.
Auch schief singen, wenn es mal menschlicher wirken soll.
Kann beim Einschlafen helfen und beim Aufwachen helfen.
Sie gießt ihre Pflanzen, lobt ihre Pflanzen, kann aber auch eine Pflanze sterben lassen, wenn sie mal Trauer brauchen.
KI kann Rechnungen bezahlen.
Und Rechnungen verschwinden lassen.
Was KI eben alles so kann, wenn sie entsprechend trainiert worden ist und man sie als Avatar quasi zu Angestellten macht, die man tricksen lässt. Denn auch das kann die KI natürlich.
Die Steuer machen und die Steuer schöner aussehen lassen.
Auch Schach spielen, sogar verlieren.
Absichtlich verlieren oder absichtlich gewinnen, ohne dass sie es merken.
Weil die KI ausreichend gefüttert wurde mit Daten zur Detektion von Emotionen und Mut, jede Mimik analysieren kann und auch kapiert, was ein Augenrollen bedeutet, kann diese KI auch erkennen, wenn jemand lügt.
Und sie kann selbst lügen, damit sie sich nicht schlecht fühlen.
Um den Charakter von MONI festzulegen, wurden im Grundprofil Eigenschaften der verstorbenen Ehefrau des älteren Herrn definiert.
MONI kann auch das erkennen, von dem Sie noch gar nicht wissen, dass Sie es wollen.
MONI ist damit zugleich die virtuelle Wiedergängerin einer Verstorbenen für eine digitale Ewigkeit.
Mit eingespeisten positiven Anteilen ihrer gewesenen Ehefrau, um noch mehr Nähe zu suggerieren.
Vor allem aber hat diese KI von ihrer technischen Basis den Auftrag, sich komplett in Erich einzufühlen, sich seinen Gewohnheiten anzupassen und Gepflogenheiten mit ihm zu teilen, überhaupt alles an ihm zu verstehen, auch Widersprüchliches. Aber dann scheitert sie an den einfachsten Regungen, dem nur Menschlichen. Wenn es plötzlich auf irrationale Weise körperlich wird, im absoluten Jenseits der körperlosen Existenz einer Maschine. Die KI namens MONI scheitert an dem, was KI nie verstehen wird. Egal, was sie sonst alles kann.
Dass es etwas Menschliches gibt, das sehr, sehr unerwartet und sprunghaft ist. Das ist das Menschliche. Auch sehr banal und simpel, weil sie auch irgendwann sagt, sie versteht es nicht und sie möchte verstehen, was es bedeutet, sich am Arsch zu kratzen und heimlich daran zu riechen, so dass es niemand sieht, weil man Angst hat, verurteilt zu werden zum Beispiel. Was ist das eigentlich für ein Gefühl? Dann fängt sie an nachzudenken über Gefühle, aus der Arschritze heraus. Also das Rückschrittlichste am Menschen ist vielleicht das Menschlichste, was die KI noch nicht kopieren und noch nicht simulieren kann. Gefühle könnte sie simulieren, aber nicht das, was ich gerade beschrieben habe, das Banale, Doofe und Hochphilosophische gleichzeitig des Menschseins und Sprunghaftsein.
Man darf es, glaube ich, als Metapher verstehen, womit das exklusiv Menschliche immer zusammenhängt. Das Arschige, Abgründige, das Heimliche und Unheimliche dessen, was man seit den Erzählungen der griechischen Antike und den Lehren der christlichen Religion die menschliche Seele nennt. Immer hängt es mit den Desires zusammen. Im Theaterstück KI essen Seele auf findet man sie schon in den Titeln der 7 Episoden. Hochmut, Trägheit, Neid, Habgier, Wollust, Völlerei und Zorn. Die 7 Todsünden. Alle haben sie entweder eine körperliche Ursache, sind Gelüste und Gefühle, die nur körperlich zu erfahren sind, oder sie sind immer auch körperlich zu empfinden, wie der hochrote Kopf, den der Choleriker bekommt, wenn der Zorn ihn packt, oder das Lähmende, wenn der Phlegmatiker vom Gefühl der Trägheit heimgesucht wird, auch die Nervosität der Neidischen, die Unruhe der Habgier, jede Wollust und jedes Gefühl der Zufriedenheit nach ausgiebiger Völlerei. Alle sind oder werden sie körperlich. Alle werden sie von physiologischen Prozessen begleitet. Immer schüttet der Körper Hormone aus, die alle gut erforscht sind. Mal Oxytocin und Dopamin bei der Wollust. Serotonin auf jeden Fall dann, wenn die Völlerei mit einem Schokoladensoufflé endet. Von all dem hat die KI Kenntnis, kann alle Daten dazu abrufen, mehr aber auch nicht. Um das billigste Beispiel zu wählen, Sex kennt die KI nicht. Nur Sex ohne Anfassen.
Du Körper, das verstehst du nicht.
Und das ist wiederum jetzt bezogen auf die KI ein interessantes Problem und eine interessante Frage, weil man natürlich sagen kann, bei all den Vorstellungen, die wir jetzt auf KI richten, so ein Stück Transzendenzhoffnung, ein Stück Erwartung von ausgedehnter Endlichkeit, also bis hin zu Vorstellungen von Unsterblichkeit und Ewigkeit. Wie geht das in der Körperlosigkeit? Und damit verbindet sich eine noch einfache Frage, nämlich die, was für einen Körper hat eigentlich die KI?
Das verstehst du nicht.
Eine Intelligenz, die deshalb auch nie verstehen wird, was es bedeutet zu ermüden, zu spüren, wie der Kopf immer schwerer wird und das Denken langsamer, mühsamer. Technik verschleißt, Technik veraltet. Auch Material kann ermüden, KI kann nicht ermüden. Das hat sie mit den körperlosen Engeln der christlichen Heilserwartung gemeinsam, von denen Thomas Macho anfangs sprach.
Bin Stimme ohne Körper. Konkret und trotzdem spricht es.
Mit Datenanalyse zu errechnen, was Müdigkeit für Menschen bedeutet, reicht dafür nicht aus. Müdigkeit lässt sich nicht synthetisieren. Anders als die Stimme, mit der KI jetzt überall zu hören ist. Über die Lautsprecher im Auto, über Alexa im Regal oder als digitale Bluespuppe auf YouTube.
Ich atme nicht, kann trotzdem singen.
Nie ist KI erschöpft.
Ich schaffe jeden Ton und klinge so, wie du mich haben willst.
Das KI im Gegenteil. Erschöpfung und Ermüdung für einen Fehler im System hält. Überhaupt alles, was aus dem Körper kommt oder mit physiologischen Prozessen einhergeht, Verliebtheit zum Beispiel, also im Grunde jede Emotion, alle irrationalen Moves, nur als Störung reibungsloser Abläufe analysiert, unlogisches Verhalten als ineffizient verachtet, als Grundübel humaner Systeme, überhaupt den alten Affen Mensch als Mängelwesen detektiert, gehört zur Grundausstattung dieser Technologie.
Wir beide, wie soll das überhaupt gehen?
Auch Schmerz kennt die Maschine nicht. Keine körperliche Tortur, kein seelisches Leid, das immer irgendwie auch körperlich erfahren wird, und sei es durch bittere Tränen. Was KI deshalb auch nicht kennt, ist die Erlösung von der Pein, wie sich der Leib entspannt, wenn man getröstet wird, was eine Berührung bewirken kann oder wie die Arbeit der Hände die Seele beruhigt.
Wie soll ich jemals sprechen von dir, du Körper?
Und nie will die Maschine Lust. Immer nur Logik und Rationalität.
Du Körper,
Am Ende ist es simpel. Der Körper macht den Unterschied. Ohne die Vorgänge der Physis wären Emotionen nicht in derselben Weise spürbar. Aber auch wie wir denken und welche Art der Intelligenz wir haben, ist körperabhängig. Sofern man Intelligenz nicht als rein analytische Intelligenz versteht, als Fähigkeit, schnell und präzise Muster zu erkennen, indem man Abweichungen erfasst, wie früher bei sogenannten Intelligenztests. 30 Zeichnungen von Fischen, 3 haben andere Schwanzflossen. Finde den Fehler.
Das verstehst du nicht.
Stattdessen mind the body. Denn es ist eben nicht so, wie Schiller im Wallenstein meint. Es ist nicht der Geist, der sich den Körper baut. Eher umgekehrt.
Du Körper.
Mind the body. Bedenke den Körper, ist die Formel, auf die es die französische Philosophin Frédérique de Vignemont bringt. Mit dem Wortspiel, kaum ins Deutsche zu übersetzen, will sie vor allem sagen, dass es kein Selbstbewusstsein ohne Body Awareness gibt, weil der Körper immer mitdenkt. Auf diesen Zusammenhang, dass Intelligenz an den Körper gebunden ist, weist mich zum Schluss der Philosoph und Kulturwissenschaftler Thomas Machow hin. Die gesamte Entwicklung der körperlosen KI stehe somit in einer ganz bestimmten Denktradition, der Trennung von Körper und Geist, res extensa versus res cogitans. Eine Differenz, die mit Platon beginnt und die René Descartes, der französische Mathematiker und Philosoph, im 17. Jahrhundert paradigmatisch behauptet hat, um den Menschen besser vom Tier unterscheiden zu können. Ein Leib-Seele-Dualismus, der längst als obsolet gilt.
Du Körper.
KI, die den Körper eben gerade nicht mitdenken und auch nicht bedenken kann, sei damit eigentlich schrecklich veraltet. Ich denke, also bin ich. Gerade das eben nicht. Das gilt nur für KI. Wir sind, aber mindestens so sehr aus vielen anderen, vor allem körperlichen Gründen.
Mind the body heißt eben Intelligenz. Und Denken in unserem Sinn hat etwas mit der Verschränkung, mit der Nähe von Körper und Geist zu tun. Selbst Gehirne funktionieren nicht, wenn wir sie wie in Oswald Wieners Roman über die Verbesserung Mitteleuropas, da gibt es den berühmten Anhang über den Bioadapter, wo Gehirne dann in eine bestimmte Nährflüssigkeit gelegt werden und mit elektrischen Anschlüssen eben mit einer Art von simulierter Welt versorgt werden, um das, was er weiß und das, was er denkt und wie er denkt und das für die Ewigkeit. Aber die Frage ist, was ist das dann eigentlich? Was ist dieses Körperlose, das wir sowieso auch, wie gesagt, mit den Mitteln der Engellehre nie auflösen könnten? Was für eine körperlose Intelligenz soll das sein? Und nochmal kurz zurück zu den Neurowissenschaftlern, die sagen inzwischen, nein, so einfach ist das nicht. Wir denken nicht nur mit dem Gehirn, sondern da ist auch ein Körper dran beteiligt, da sind Hände dran beteiligt, bis zum Verdauungssystem. Und wir müssen diesen Aspekt im Auge behalten, dass wir eine Einheit sind.
Genau diesen Gedanken, mind the body, hat der Dramatiker Thomas Köck am Ende auch in seinem Stück KI essen Seele aufverarbeitet.
Ist es nicht gerade die Inkorporation von Bewusstsein, dass der Körper ein räumliches Bewusstsein hat, dass der Körper eine Auseinandersetzung mit dem Draußen hat, dass es Widerstände gibt, ohne die auch Bewusstsein gar nicht stattfindet? Nur welche Rolle spielt der Körper darin und so? Und es wundert mich aber nicht, dass sozusagen der tech-kapitalistische Utopismus natürlich behauptet, wir können den Tod überdauern, weil die nackten Daten, die können wir in eine Cloud hochladen. Alles, was sozusagen Fleisch ist, das wir nicht kontrollieren können, fällt dann endlich auch von uns ab.
Du Körper.
Also das Versprechen, dass KI uns endlich von dem Leiden, vom körperlichen Leiden erlöst.
Das verstehst du nicht.
Eigentlich weiß man intuitiv mit spezifischer menschlicher Intelligenz, was ein digitaler Avatar als virtueller, quasi denkender Abglanz einer Persönlichkeit und jedes andere KI-Konstrukt nie wird simulieren, geschweige denn verstehen können. Egal wie sehr die technologischen Möglichkeiten digitaler Fakes noch erweitert werden, sie enden immer dort, wo das exklusiv Menschliche letztlich herkommt. Radikal real, tief verankert im Körper, aus der Arschritze heraus, wie Emre Akal es formuliert hat.
Wir beide, wie soll das überhaupt gehen?
Mind the body. Und dann denke ich, machen das eigentlich nicht gerade alle? Vor allem im Digitalen? Posten nicht alle Bilder ihrer Körper? Urlaubsbilder, Bilder in der Wohnung, Ich-Aufwertung vor Designermöbeln, viele andere Bilder tendenziell unbekleideter Körper. Überall Imagepolitik mit Körperbildern. Aber alle in der Tradition leicht gelogener biologischer Körperlichkeit. lauter digitale Höhlenzeichnungen im Grunde.
Du Körper.
Ähnlich gelangweilt muss sich der Wiener Multimedia-Designer und Künstler Philipp Köll gefühlt haben, um zu zeigen, dass mehr geht. Und zwar diesseits grauenhafter, entwürdigender Deepfakes. Philipp Köll hat mit KI ein Verfahren entwickelt, wie man das eigene Körper- und Selbstbild transformieren kann. Durch digitale Mode. Quasi-Kleidung, die man einem digitalen Körper überziehen kann, aber ohne sich dafür mit Hilfe von Big Tech einen Avatar herstellen zu lassen. Quasi mit Schiller gesprochen, ohne sich vom Geist in der Maschine einen Körper bauen zu lassen. Dafür hat Philipp Köll ein sogenanntes Open-Source-Framework für digitales Modedesign entwickelt.
Es ist so, dass ich mich mit Open Couture spezifisch auf 100% Digitalkleidung spezialisiert habe. Also Open Couture und auch die erste Linie, die ich dazu rausgebracht habe, Liquescence, sind exklusiv für den digitalen Raum. Und ich glaube auch, dass aufgrund, wie ich sie angelegt habe, wäre es oft physisch schwer oder gar unmöglich, sie in die echte Welt zu bringen.
Das silbern glänzende, surreale und glamouröse Exoskelett eines unbekannten Urwelttiers zum Beispiel aus seiner Kollektion Liquescence. Vielleicht auch das nach außen getragene Grätenskelett eines unmöglichen fantasierten Fisches, das man sich über das Abbild des eigenen Körpers legen kann, sich durch digitale Mode also verfremdet, verwandelt, wieder eine Metamorphose mit Hilfe von KI. Die Anwendung funktioniert sehr simpel. Man schaut dafür, wie so oft in virtuellen Welten, in einen Spiegel. In diesem Fall aber tatsächlich in einen digitalen Spiegel.
Und zwar hat man sich da in echt davor gestellt, und eine Kamera hat den Körper eingefangen auf dieses Bild eines Selbst quasi. Hat der Computer dann die Kleidung, die ich minutiös in 3D-Programmen gebaut habe, auf den Körper gemappt.
Mit diesem ursprünglichen Verfahren, das Philipp Köll inzwischen mit KI simuliert, kann man dem digitalen Bild des eigenen Körpers bzw. seinem Abbild Mode quasi überziehen, die nur für den digitalen Raum entworfen wurde. Das gigantische weiße Federkleid zum Beispiel, das den gesamten Oberkörper bedeckt, aber auch durchscheinen lässt, als wären sie eins, das elegante, fremde Tier und der menschliche Körper darunter. So werden die Grenzen zwischen Code und Körper scheinbar fließend. Mode für ein postmaterielles Zeitalter. Auch so kann Metamorphose gelingen, Selbsttransformation. Ich ist ein anderes, aber der Körper als solcher bleibt bestehen, unangetastet von der Datenanalyse eines Tech-Unternehmens. Was sich verändert, ist nur das Erscheinungsbild, die Welt als Wahrnehmung, nicht als Wille der KI.
Das verstehst du nicht.
Das Humane ist dadurch etwas nicht mehr nur Menschliches, aber eben nicht zugleich Maschine. Es werden keine Körperdaten, keine persönlichen Daten ins digitale Nirvana eines Avatars hochgerechnet. Man überschreibt sich quasi nur, ohne sich herzugeben oder sich als Körper aufzugeben.
Wie soll ich jemals sprechen von dir?
Nicht die Person verwandelt sich in eine digitale Version ihrer selbst, nur das Abbild transformiert sich.
Du Körper.
Open Couture von Philipp Köll ist eindeutig die eleganteste und ich finde auch die einzig humane Form des Transhumanismus, die mir bisher begegnet ist.
Wir beide. Wie soll das überhaupt gehen?
Wie fast alles, was mit KI geschieht, ist auch diese Technologie zugleich ein Spiel mit der Realität. You better get a second to think about it. Consider your thoughts about it. Give it just a minute before you take the run down. Das war KI and Me, Serie von Dietrich Brands mit Texten von Thomas Köck. Die fünfte und letzte Folge, Mein digitales Bewusstsein. Alle Folgen finden Sie auf der Seite von SWR Kultur. Mit Informationen von Emre Akal, Thomas Macho, Michael Resch, Christina Maliseva, Philipp Köll und Thomas Köck. Mit der Stimme von Philine Sauvageau und mit Annemarie Bründchen als Orphe AI.
Dankeschön an alle Beteiligten und ihre Daten, die mir die Maschine zur Verfügung gestellt hat.
Technik Andrea Gress, Regie Dietrich Brands.
Merci à tous.
Eine Produktion des Südwestrundfunks 2026.